Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Sind Sie sicher, dass Sie freiwillig diese Sendung eingeschaltet haben? Vielleicht wurden Sie ja manipuliert. Zumindest sieht es in Zeiten von Big Data so aus, als ließe sich auf Basis digitaler Daten so einiges über uns herausfinden. Also auch, was wir denken, fühlen oder wie wir künftig handeln könnten.
Ja, und ob damit auch einhergeht, dass wir leichtfertig beeinflusst werden können, zum Beispiel in Bezug auf Kauf- oder gar Wahlentscheidungen, das klären wir in der kommenden Stunde. Und dazu begrüßen Sie sehr herzlich Vera Linz und Theresa Sickert.
Wie Social Media uns beeinflusst, darüber hat der Science-Fiction-Autor Daniel Suarez schon seit Jahren nachgedacht. In dieser Sendung besprechen wir mit ihm, inwiefern Technologie Heilsbringer ist oder die Welt ins Chaos stürzen wird.
Und wir beginnen ganz fröhlich musikalisch mit den Coastals aus Florida. Die haben zwei Songs in ihrem Schlafzimmer aufgenommen, die aber alles andere als einschläfernd wirken. Das von uns gespielte Nervous zum Beispiel ist so aufgeweckt und hüpfanregend, da wäre eine Kissenschlacht angesagt.
Topic.
Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt. Dieser Artikel, dessen Bild einen nachdenklichen jungen Mann zeigt, dürfte vielen von Ihnen in den letzten Tagen bei Facebook oder auf Twitter begegnet sein.
Und beschrieben wird eine Bombe namens Big Data und wie wir uns alle vermessbar gemacht haben, zumindest psychologisch gesehen. Eine Firma soll genau wissen, wie wir fühlen, was uns bewegt und das nur anhand unserer digitalen Daten.
Und dieses Wissen nutzen sie ganz genau, um unsere Entscheidungen zu beeinflussen. Vor allem aber, so haben auch viele Kritiker den Artikel verstanden, um Donald Trump zu seinem Wahlsieg zu verhelfen und den Brexit in die Wege zu leiten.
Aber ist das wirklich so einfach oder vielleicht doch eine Verschwörungstheorie? Darüber sprechen wir gleich mit dem Berliner Professor für Persönlichkeitspsychologie, Patrick Mussel. Vorher fasst Jochen Dreyer den Artikel und die darin beschriebene Methodik zusammen.
Jetzt ist es also soweit, die Bombe ist explodiert, wir sind alle vermessbar, manipulierbar, Big Data ist wahrhaftig der große Teufel, der uns seit Jahren an die Wand gemalt wurde. Und das Ergebnis unserer schwachen Psychen sind der Brexit und Trump. Den Eindruck zumindest erweckt ein Artikel mit der Überschrift »Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt« im Schweizer Wochenheft Das Magazin. Die Autoren Michael Krogerus und Hannes Grassecker schreiben über Michael Kusinski, den Erfinder einer Methode, um über Daten die Psyche eines Menschen zu vermessen. Und sie schreiben über den Chef der Firma Cambridge Analytica, Alexander Nix, ein Ex-Kollege von Kusinski. Er soll diese Methode kopiert, eingesetzt und damit nicht nur den Brexit mitverantwortet, sondern vor allem Donald Trump zum Sieg verholfen haben. Alles dreht sich dabei um Mikrotargeting, zugeschnittene Wahlwerbung, wie Alexander Nix in einem Vortrag im September erklärt.
Es ist doch eine total überholte Idee, dass alle Frauen die gleiche Nachricht bekommen, nur weil sie das Geschlecht teilen. Wichtiger ist doch Psychografie. Das ist deine Person, das steuert dein Verhalten, also auch wie du wählst.
Das Zauberwort heißt Psychometrie. Anhand des sogenannten Ocean-Modells werden Persönlichkeitsprofile erstellt. Dieses Verfahren zur Persönlichkeitsvermessung wird schon seit den 30er Jahren entwickelt. Seit den 80ern ist es weit verbreitet, wenn auch umstritten. Der Psychologe Michael Kusinski verband diese Methode vor einigen Jahren als erster mit großen Datensätzen aus sozialen Netzwerken. Seine Studie zeigte, dass er Menschen darüber tatsächlich erstaunlich genau einschätzen konnte. Cambridge Analytica, die Trump-Beraterfirma seines Ex-Kollegen, erstellte mit Kusinskis Datenmethode nach eigenen Angaben mehr als 220 Millionen Profile von US-Bürgern. Diese Menschen konnten dann mit persönlich zugeschnittener Wahlwerbung beliefert werden und Trump wurde zum Präsidenten gewählt. Doch daran gibt es große Zweifel. Es fehlen genaue Zahlen, die diese Korrelation beweisen, sei es im Artikel oder geliefert von Cambridge Analytica selbst. Auch der Psychologe Michael Kusinski glaubt nicht daran, dass die Wahl durch Cambridge Analytica entschieden wurde. Er hat ganz andere ethische Bedenken, erklärt er in einem Interview auf YouTube.
In der Vergangenheit konnte nur ein Psychologe mit einem Fragebogen solche Methoden anwenden. Und dafür brauchte es natürlich die Mitarbeit und das Einverständnis des Probanden. Aber heute, und das macht mir Sorgen, kann über deine Daten ein Persönlichkeitsprofil angelegt werden, ohne dass du davon etwas weißt.
Wie viel Wahres an den Dystopien dran ist, die in diesem Artikel beschrieben worden sind, das klären wir jetzt mit Patrick Mussel. Er ist Gastprofessor an der FU Berlin für differenzielle Persönlichkeitspsychologie. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Das, was in dem Artikel beschrieben wird, wir haben es gerade im Beitrag nochmal gehört, die Auswertung von Big Data zur Wahlmanipulation, ist das Wissenschaft oder ist das Scharlatanerie?
Nun, teils, teils. Es gibt eine wissenschaftliche Basis. Das ist zunächst mal das Ocean-Modell, ein Persönlichkeitsmodell, was etwa Ende der 90er Jahre entwickelt wurde. Ein Modell, das die Persönlichkeit der Personen beschreibt. Der Name Big Five deutet schon darauf hin. Das sind fünf sehr breite Persönlichkeitsdimensionen, also erlauben eine sehr grobe Einschätzung der Persönlichkeit. Davon abgrenzen muss man die Ocean-Methode. Unter diesem Begriff wird die Methode verwendet, die heute in der Presse diskutiert wird, die durch Cambridge Analytica eingesetzt wird und genutzt wird, um über Mikrotargeting das Wahlverhalten von den US-Bürgern zu beeinflussen.
Was ist dann jetzt konkret das Neue an dieser Ocean-Methode, die Kusinski begründet hat? Was ist da jetzt anders als in der Forschung bisher?
Es geht vor allen Dingen um die Frage, wie wir Persönlichkeit messen. Traditionell wurde Persönlichkeit über Selbst- oder Fremdeinschätzungen von Personen erfasst. Das Ocean-Modell hat als Basis den sogenannten lexikalischen Ansatz. Das heißt, man versucht aus Sprache Aufschluss zu bekommen über die Struktur der Persönlichkeit. Dafür hat man Personen gebeten, sich selbst einzuschätzen anhand von Adjektiven oder anhand von Aussagen oder nahe Bekannte gebeten, eine andere Person einzuschätzen. Die Methode, die jetzt durch Michael Kusinski entwickelt wurde, geht einen anderen Weg, nämlich man versucht sozusagen aus Spuren des Verhaltens einen Indikator zu bekommen für die Persönlichkeit. Der Ansatz ist auch nicht ganz neu. Sam Gosling beispielsweise hat versucht, aufgrund der Wohnung einer Person herauszufinden, was diese Person für eine Persönlichkeit hat. Also aus Spuren des Verhaltens Aufschluss zu bekommen über die Persönlichkeit. Und diesen Ansatz hat Michael Kosinski jetzt auf den digitalen Raum übertragen.
Und damit hat er ja eine völlig andere Dimension, wenn man ja viel, viel mehr Daten hat und der ihn ja auch selber gar nicht mitkriegt unter Umständen, dass er da überwacht wird oder analysiert wird. Wie aussagekräftig sind denn die Ergebnisse, die man aus solchen Untersuchungen bekommt? Was verraten Sie denn tatsächlich über einen Menschen?
Überraschend aussagekräftig. Es gibt in dem Bereich bisher noch nicht viele Studien, das ist ein relativ neuer Bereich. Michael Kosinski hat 2008 damit begonnen, auf Facebook kleine Apps zu schalten, in denen Personen die Möglichkeit hatten, sich selbst bezüglich ihrer Persönlichkeit einzuschätzen. Das haben am Anfang ein paar Leute gemacht, dann waren es ein paar hundert, inzwischen sind es über 100.000 Personen, der größte Datensatz zur Persönlichkeitspsychologie, der inzwischen existiert. Und anhand dieser Daten hat er versucht, aufgrund des Verhaltens der Personen auf Facebook die Zusammenhänge mit der selbst eingeschätzten Persönlichkeit zu ermitteln. Diese Zusammenhänge liegen, das gibt man in Form sogenannter Korrelationskoeffizienten an, bei etwa Punkt 60. Wenn man das quadriert, hat man 36% aufgeklärte Varianz, also etwa ein Drittel dessen, was uns als Persönlichkeit ausmacht, lässt sich aufgrund dieser Verhaltensspuren im Internet beschreiben. Und interessant ist, wenn man diesen Wert vergleicht mit Fremdeinschätzungen. Also wie gut kennt mich denn mein Mitbewohner, wie gut kennt mich mein Arbeitskollege oder mein Partner? Und da findet man, dass die Zusammenhänge in einem ähnlichen Bereich sind. Also diese Algorithmen sind gleich gut in der Lage, unsere Persönlichkeit einzuschätzen, wie Personen, die uns sehr gut kennen.
Aber ein Drittel, das klingt ja erstmal nicht so viel. Da sind ja noch immer zwei Drittel übrig, die im Dunkeln liegen. Ist denn ein Drittel wirklich aus Ihrer Sicht so ein großer Umfang?
Im Rahmen dessen, was eben möglich ist. Die Vorhersage von Verhalten, die Erfassung von Persönlichkeit passiert nie perfekt, sondern ist fehlerbehaftet, was die Messung angeht und kann immer nur einen bestimmten Anteil der Persönlichkeit messen. Und das ist so der Bereich, in den wir kommen mit unseren Methoden. Damit stehen wir übrigens auch nicht alleine. Also auch medizinische Diagnoseinstrumente, physikalische Instrumente haben Wirkungsgrade, die unter 100% liegen. Und das ist in der Psychologie genauso.
Das heißt also, Sie finden die Ergebnisse schon erstaunlich gut, auch von der Methode von Kosinski. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Schritt. Was sagen die Ergebnisse jetzt erstmal darüber aus, wie manipulierbar tatsächlich eben Menschen sind? Die Neurophilosophin Ulrike Pompe-Alemann, die glaubt das wiederum nicht.
Nun, die Vermessung der Persönlichkeit eines Menschen ist vielleicht deshalb schwierig, weil sich der Versuchsgegenstand einer Objektivierbarkeit entziehen kann. Ein Mensch kann sich Persönlichkeitsmerkmale zu Testzwecken vielleicht zulegen. Er kann es trainieren, er kann es ablegen, gewisse Eigenschaften zu zeigen, sodass wir eigentlich vielleicht unter Umständen keine konkrete objektivierbare Wissenschaft hier betreiben können.
Also das heißt, der Mensch kann sich selber auch so ein bisschen trainieren, wie er sich in so einem Test vielleicht auch darstellt. Das ist nicht ganz Kosinskis Methode, aber was meinen Sie jetzt eben speziell auf diese Methode von Kosinski bezogen? Wie viel Manipulation ist tatsächlich möglich? Zum Beispiel, wenn man bedenkt, man spielt Menschen die passende Werbung vor.
Und das ist der Punkt, den wir heute noch nicht wissen. Cambridge Analytica gibt an, diese Manipulation vornehmen zu können. Aber das ist der Bereich, der über das hinausgeht, was bisher wissenschaftlich untersucht wurde. Liegt auch daran, dass die Algorithmen, die Cambridge Analytica verwendet, nicht öffentlich sind und nicht transparent gemacht sind. Insofern hat da eine unabhängige Überprüfung noch nicht stattgefunden. Wenn wir das heranziehen, was wir über Mikrotargeting und Marketing wissen, dann müssen wir davon ausgehen, dass diese gezielten Ansprachen zu einem bestimmten Anteil funktionieren, dass es besser ist, Personen gezielt anzusprechen, als sie nicht anzusprechen. Aber wenn wir den Vergleich mit der Bombe heranziehen, dann stellt sich schon die Frage, wie groß dieser Effekt ist. Das ist eine Sache, die müssen zukünftige Studien erst noch zeigen.
Es klingt zumindest nach einem Bereich, der potenziell gefährlich ist, zumindest, also dass Einflussnahme möglich scheint. Diesen Eindruck hat man. Muss die Forschung aus diesem Grund in diesem Bereich reguliert oder kontrolliert werden?
Nun, zunächst mal muss Forschung stattfinden, um genau das zu überprüfen. Ne? Wir sind jetzt im Bereich der Vermutungen und müssen das praktisch jetzt mit Daten unterfüttern. Wir müssen uns anschauen, wie groß sind diese Effekte, die dadurch erzielt werden können. Es ist ein Unterschied, ob man jemanden versucht, in seinem Wahlverhalten zu beeinflussen oder ob man ihn versucht, davon zu überzeugen, ein neues Shampoo zu kaufen. Und wenn wir da Gewissheit haben, dann muss man im nächsten Schritt überlegen, wie wir mit dieser Information umgehen. Die technologische Entwicklung, die hier stattgefunden hat, wird sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Die Technologie ist jetzt da und jetzt geht es darum, sich zu überlegen, wie man mit der Situation umgeht.
Wenn wir vielleicht bei der Metapher der Bombe auch mal bleiben, wie kann dann sichergestellt werden, in dem Moment, wo also sozusagen die Bombe dann auch schon da ist und vielleicht auch schon falsch verwendet wird, dass dann nicht öffentliche Meinung noch beeinflusst werden kann? Also wie schafft man es dann erst, die Regulierung einzuziehen?
Nun, also eine Konsequenz kann sich für das Verhalten der Nutzer ganz konkret ergeben. Personen, die ihre Daten öffentlich nutzbar machen, wussten schon immer, dass diese Daten öffentlich sind und auch genutzt werden können. Da kann dieser Artikel jetzt möglicherweise zu einem Umdenken führen. Wie man im nächsten Schritt damit umgeht, muss man sich überlegen. Die Technologie wird genutzt werden. Insofern kann man zunächst nur mal jedem empfehlen, diese Technologie zum Beispiel auch, indem man sie über Open Source frei verfügbar macht, dann auch einzusetzen, um zumindest ein Gleichgewicht herzustellen. Inwieweit eine weitergehende Regulierung dann notwendig ist, ist dann Gegenstand einer politischen Diskussion. Auch spannend dabei wird sicherlich die Frage sein, wie sich Facebook selbst dazu positioniert und sich möglicherweise selbst gewisse Regulationen auferlegt, welche Formen von Mikrotargeting und Dark Posts an der Stelle akzeptiert werden und welche nicht.
Wobei ich ja als User schon Daten von mir öffentlich mache, und ich kann es gar nicht verhindern. Also selbst wenn ich nichts reinstelle, schon allein durch mein Suchverhalten oder Sonstiges, mache ich ja schon Daten von mir öffentlich. Also da denke ich, braucht man natürlich schon einen Schutz. Die Frage ist, welche Rolle kann Transparenz oder Open Access hier spielen?
Ja, das wäre eine Möglichkeit, dass man sich zumindest darüber im Klaren ist und weiß, wie diese Daten genutzt werden. Und das ist eben dann nicht der Fall, wenn das durch private Unternehmen genutzt wird. Und das wird jetzt sicherlich ein wichtiger Punkt sein für die weitere Diskussion.
Wir werden jetzt auch noch ein bisschen die Zeit nutzen, um nachzudenken. Und zwar beim nächsten Song von Francis and the Lights. See Her Out heißt der Song. Vielen Dank, Patrick Mussel, Gastprofessor an der FU Berlin für Persönlichkeitspsychologie.
Whole damn world is a cage.
Francis and the Lights, See Out bei Breitband. Wenn es um politische Berichterstattung geht, dann spielen soziale Medien bei der Meinungsbildung eine große Rolle. Artikel werden bei Facebook geteilt, YouTube-Videos zu Kontrahenten erstellt und natürlich auch geklickt.
Ja, und der Algorithmus bestimmt mit, was wir sehen und wie viel und von welcher Seite. Meist passen die Ergebnisse des Algorithmus hervorragend zu unseren Vorannahmen. Und das wiederum ist ein hervorragender Nährboden für Gerüchte und Verschwörungstheorien.
US-Forscher sind nun in die Untiefen von YouTube abgetaucht, um besser zu verstehen, wieso es fundierte und ausgewogene Informationen so schwer haben. Anja Krieger hat mit ihnen gesprochen.
Ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel? Manche Menschen fragen sich das ja noch immer. Auf Suche nach Antwort surfen die Skeptiker rüber zu YouTube und tippen ihre Frage ins Suchfeld ein. Die Plattform spuckt eine Liste von Videos aus und die spenden Rat. Natürlich ist die Erde flach und eine Scheibe, heißt es in über 90% der Clips. Durchgespielt haben das zwei Forscher in Kalifornien, der Software-Experte Guillaume Chazelot und die Organisationssoziologin Andrea Gorbatay von der Universität Berkeley.
So there are people believing that the earth is flat or the humans didn't land on the moon.
Leute glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, dass die Menschen nie auf dem Mond gelandet sind oder dass Impfstoffe Autismus bei Kindern verursachen. Das sind alles Dinge, die wir wissenschaftlich ganz ausführlich widerlegt haben. Aber weil es da draußen hunderttausende Videos gibt, die das Gegenteil behaupten, glauben die Leute weiter an solche falschen Geschichten.
Um den Algorithmus zu verstehen, der solche Videos empfiehlt, schrieben Gorbatay und Chazelot ein Analyseprogramm und begannen Daten zu sammeln. Einige Monate vor der US-Wahl richteten sie ihren Blick dann auf die YouTube-Ergebnisse zu Trump und Clinton. Suchte ein anonymer Nutzer nach Donald Trump, bot YouTube ihm Videos von Wahlkampfveranstaltungen und Reden an. Die porträtierten Trump fast ausnahmslos in positivem Licht. Der Algorithmus setzte offenbar voraus, dass Nutzer mit dem Namen des republikanischen Kandidaten gute Nachrichten suchten. Als die Forscher aber den Namen der Gegenkandidatin eingaben, sah das ganz anders aus.
Was wir bei Clinton beobachteten, war ungewöhnlicher. Da fanden wir sowohl positive als auch negative Videos, aber der Anteil der negativen war sehr hoch. Und es waren viele Fakes unter den Videos, die etwa behaupteten, Hillary habe AIDS, sei pädophil oder Teil eines satanischen Kultes. Alle möglichen, wirklich lächerlichen Behauptungen. Selbst wenn man gute Sachen über Clinton suchte, war es schwer, sie zu finden.
Die YouTube-Ergebnisse schienen das negative Image von Clinton geradezu zu pushen, und zwar jenseits und gegenläufig zum Effekt der Filterblase. Wieso das so ist, können sich die Forscher noch nicht erklären. Denn wie genau der Algorithmus funktioniert, ist ein Geschäftsgeheimnis. Ein Ziel hat er ganz sicher, er soll der Plattform möglichst hohe Einnahmen verschaffen. Und die steigen, je länger ein Nutzer auf der Seite bleibt und sich ein Video nach dem anderen anschaut und damit auch die Werbung. Je mehr die Nutzer schauen, desto wichtiger könnten sie für den Algorithmus werden.
Also, wenn jemand abends zu Hause sitzt oder arbeitslos ist und den ganzen Tag Videos anschaut, dann wird diese Person zum Modell dafür, welche Videos in Zukunft empfohlen werden. Ihre Aktivität zählt dann mehr als die anderer. Und so rutschen all diese verrückten Videos mit Fake News und Verschwörungstheorien in der Liste nach oben.
Bestimmt haben die meisten Arbeitslosen Besseres zu tun. Sicher ist aber, wer viel Quatsch guckt, bestimmt mit, was YouTube empfiehlt. Damit schwemmen auch rassistische, homophobe und andere hasserfüllte Videos nach oben. YouTube und damit auch Google maximieren nicht die Wahrheit, sondern ihren eigenen finanziellen Nutzen. Dass unser Menü aus Empfehlungen im Geheimen gekocht wird, macht die Sache so brisant. Transparenz sei deshalb der erste Schritt, findet Andrea Gorbatay. Mit ihren Studierenden in Berkeley diskutiert sie die Verantwortung der Betreiber.
Letztlich wird es zur Frage, in welchem Maße ein Unternehmen eine soziale Verantwortung hat, die über den Profit und die Interessen der Besitzer ihrer Aktien hinausgeht. Einige akademische Kollegen von mir haben versucht zu messen, ob es sich finanziell auszahlt, wenn man gut ist und das Richtige tut, die Umwelt nicht verschmutzt oder verantwortlicher mit seinen Mitarbeitern umgeht. Ich frage mich, ob das die richtige Frage ist. Wollen wir das soziale Wohl nur maximieren, wenn es profitabel ist? Oder wollen wir, dass Unternehmen verantwortlich sind, zur Gesellschaft beizutragen?
Anja Krieger darüber, wie die Algorithmen der Social-Media-Betreiber funktionieren und welche gesellschaftliche Verantwortung sie in diesem Zusammenhang übernehmen sollten. Eine, würde ich sagen, ziemlich düstere Geschichte.
Ähnlich wie unsere Netzmusik jetzt, Dark Matter von Trillion Cats, die klingt soundmäßig wie ein 80er-Jahre-Filmmusik-Synthie-Teppich.
Breitband. Medien und Meinungen.
Ja, und die hat Miriam Sanderbart dabei. Hallo Miriam.
Hallo.
Diese Woche geht es ziemlich und ging es ziemlich juristisch zu und wir stellen fest, eigene Webseiten zu betreiben wird offensichtlich immer risikoreicher. Was ist da los?
Ja, zumindest rechtlich gesehen ist es etwas heikler geworden, Inhalte im Netz zu veröffentlichen. Das zeigte diese Woche zum Beispiel eine Entscheidung des Landgerichts Hamburg in einem Urheberrechtsstreit. Es ging dabei um einen Fotografen, der fand auf einer Webseite einen Textlink zu einem unerlaubt bearbeiteten Foto von ihm. Das Foto war bearbeitet, das erkennt man daran, es waren in dem Himmel des Motivs verschiedene UFO-artige Flugobjekte eingefügt worden, aber die Veränderung wurde nicht angemerkt. Und genau da lag nämlich auch das Problem, die Creative Commons Lizenzbedingungen des Originals wurden verletzt. Das Landgericht Hamburg stützt sich jetzt mit seiner Entscheidung erstmals auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom September. Wir erinnern uns, demzufolge können kommerzielle Anbieter nämlich bereits durch die bloße Verlinkung das Urheberrecht verletzen, wenn das Ziel des Links rechtswidrig veröffentlicht wurde. Kommerziell bzw. gewerblich bedeutet in diesem Fall, es sind große Nachrichtenportale genauso betroffen wie kleine Blogs, die zum Beispiel Anzeigen finanziert sind. Ab jetzt muss also nachgeforscht werden, ob der verlinkte Inhalt rechtmäßig publiziert wurde oder nicht. Und das heißt, Unwissenheit schützt nicht. Und entsprechendes gilt natürlich auch für Videolinks oder für Leaks, auch interessant, die natürlich meistens auch rechtswidrig veröffentlicht werden.
Aber was genau bedeutet das jetzt? Die freie Setzung eines Links ist doch eigentlich das Grundprinzip schlechthin des Internets.
Ja, das stimmt. Okay, Internet, das war's dann. War schön mit dir, kommentierte jetzt dementsprechend auch das Heise Nachrichtenportal.
Und auch der Jurist Leonard Dobrich kritisierte bereits im September hier bei uns im Deutschlandradio Kultur.
Wenn man sich ansieht, dass dadurch jetzt in sehr weitreichendem Maße auch kleinste Schnipselteile geschützt werden sollen, was dazu führt, dass wenn Leute auf Inhalte verlinken und damit eigentlich auch Besucherinnen und Besucher zu diesen Inhalten lenken, dass das dann kostenpflichtig ist, das kann ein Google oder ein Facebook vielleicht bezahlen. Kleinere Anbieter können dann aber in Wirklichkeit den Betrieb einstellen.
Ja, zweites Thema der Medienmeinungen. Bereits im April wurden Unterhaltungen mit dem vermeintlich sicheren Instant Messenger Telegram heimlich angezapft. Und zwar vom Bundeskriminalamt. Nun wird über die Rechtsgrundlage des Hacks diskutiert. Mit welcher Stoßrichtung?
Ja, bereits im April nahm das Bundeskriminalamt sogenannte Telekommunikationsüberwachung an Handys von 8 terrorverdächtigen Rechtsextremisten vor. Genauer gesagt hat das BKA mit einer selbstprogrammierten Software die Telegram-Accounts gehackt und konnte dann dementsprechend Chats, Fotos und Videos mitlesen bzw. selbst anschauen. 12 Tage später gab es eine deutschlandweite Großrazzia. Es wurden Pläne vereitelt, die Anschläge auf Flüchtlingsheime zum Ziel hatten. Dementsprechend könnte man sagen, es ist ein Erfolg. Aber nun hat eine Recherche vom Weiß Motherboard ergeben, dieser Hack war offensichtlich kein Einzelfall. Bereits seit 2 Jahren überwacht das Bundeskriminalamt die Telegram-Accounts deutschlandweit und hat schon 44 gehackt. Auch hier gibt es einen Knackpunkt, denn es gibt offensichtlich dafür keine Rechtsgrundlage. Das BKA handelt also illegal, weil der Anbieter Telegram nicht zugestimmt hat, dort anzuzapfen. Diese Aktion des Bundeskriminalamts beschäftigt jetzt inzwischen auch die Politik und es laufen bereits Anfragen an den Generalbundesanwalt.
Unser Meme der Woche liegt aber nicht im juristischen Bereich, sondern ganz klar im Kommerz bzw. dessen Verhinderung. Kein Geld für rechts will rechtskonservativen Portalen den Werbehahn abdrehen. Was hat es damit auf sich?
Ja, hinter der Aktion Kein Geld für rechts steckt der Werber Gerald Hensel. Der leitet die digitale Strategie der Agentur Scholz & Friends hier in Berlin und hat nun auf seinem privaten Blog einen Aufruf gestartet. Und er wendet sich an seine Kollegen in den Medien, der Werbebranche und allgemeinen Unternehmen und er sagt, Zitat, wir wollen gemeinsam die Finanzierung von rechtsextremen Websites und Meinungsportalen wie Breitbart und vielen anderen stoppen. Denn natürlich läuft auch die Finanzierung solcher Portale unter anderem über Online-Werbung und Hensel zufolge sollen nun also Unternehmen und Werbeagenturen keine Banner mehr auf Seiten wie Breitbart schalten. Denn er sagt, Unternehmen können in diesen Zeiten nicht unpolitisch bleiben. Es ist klar, natürlich gab es sofort einen Shitstorm im Netz. Hensel wurde wüst beschimpft und seine Kampagne widerspreche und der Demokratie konnte man dort unter anderem lesen. Aber man muss sagen, es gab auch schon einige Zusagen von Unternehmen, unter anderem zum Beispiel Breitbart auf die Blacklist zu setzen und dort nicht mehr zu werben. Man sollte also vielleicht mal demnächst, wenn man wieder durchs Netz surft, schauen, was da links und rechts einem so für Werbung angezeigt wird.
Vielen Dank, Miriam. Alle Links zu den Medien und Meinungen auf unserer Website breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und musikalisch verdüstert es sich jetzt weiter mit Jack Wheeler. Der hat seit diesem Sommer 3 EPs für jede Jahreszeit herausgebracht. Aber egal ob Sommer, Winter oder Herbst, es sind wirklich alle sad and slow, wie er es selbst nennt. Das trifft auch zu auf das folgende Stück, Cloudy Day Lullaby von der Sommer-EP. Hier wird berichtet, wie sich langsam der Himmel und die Stimmung verhängt, wie heute.
Never talk softly now. My ears may be ringing. But who needs hearing now when around me all I see are blue skies? Skies change to gray, but I'll stay hopeful.
Besprechung.
Wie soziale Medien versuchen, auf den Menschen und seine Psyche Einfluss zu nehmen, darüber haben wir in dieser Sendung schon ausführlich gesprochen. Vor einigen Jahrzehnten waren solche Entwicklungen zwar noch Science Fiction, aber durchaus vorhersehbar. Zum Beispiel für einen Mann wie den Schriftsteller Daniel Suarez, der sich in seinen Büchern damit befasst hat, wie digitale Medien unser Leben und unsere Wahrnehmung beeinflussen können.
Am Montag war der Bestsellerautor zu Gast in Berlin auf dem Symposium Reclaim Autonomy, veranstaltet von der Rudolf-Augstein-Stiftung und Ex-Minister Gerald Baum in Erinnerung an den Publizisten Frank Schirmacher, der vor seinem Tod ja immer wieder vor den Gefahren gewarnt hat, die von der Digitalisierung ausgehen können. Das Thema von Daniel Suarez lautete, wie Technologie unser Denken beeinflusst. Vera, du hast ja mit ihm gesprochen.
Ja, das war auch ganz toll. Also das erste Mal, dass ich ihm begegnet bin. Ich habe vorher natürlich seinem Vortrag gelauscht. Da ging es allerdings gar nicht so sehr um die Beeinflussung des Denkens, höchstens insofern wie Fake News sozusagen unser Denken oder unsere Wahrnehmung beeinflussen. Da haben wir ja aber schon ziemlich viel und ausführlich hier im Breitband darüber gesprochen. Deswegen haben mich andere Sachen bei ihm jetzt ein bisschen mehr interessiert.
Also ganz spannend ist ja die Frage tatsächlich, wie und ob soziale Medien langfristig unser emotionales System verändern. Soziale Medien sind ja so konstruiert, dass permanent unsere Emotionen angesprochen werden, alleine durch den Algorithmus, und dass wir natürlich eben auch emotional reagieren.
Ja, man ist dann in so einem Dauerzucken und so einem Dauerstress. Ich habe ihn gefragt als erstes, was er denkt, wie soziale Medien unsere Emotionen verändern.
Ich frage mich, bis zu welchem Maße sie darum bemüht sind, tiefe emotionale Reaktionen in uns hervorzurufen, wie der Anstieg des Blutdrucks und all die Dinge, die damit einhergehen. Auf gewisse Weise hacken sie sich in unseren hochentwickelten Kreislauf, sie hebeln ihn aus. Wir haben tiefe Emotionen und physiologische Reaktionen wie die Beschleunigung des Herzschlags und unser Körper fängt an zu reagieren, als passierte etwas in der physikalischen Welt. Das kann nicht gut sein, dieses permanente Gefühl, als würde man auf etwas reagieren, das einen ernsthaft durcheinander bringt, obwohl real nichts passiert. Wir sind nicht dafür gemacht, andauernd unter solchen Umständen zu agieren. Wir wissen alle, dass sich Stress auf lange Zeit gesehen negativ auswirkt, und mir scheint, dass wir hier langfristig ähnliche Effekte sehen.
Ich frage mich, wie sehr wir manipuliert werden können, denn die Leute sind ja nicht dumm. Sie sind in der Lage, sich anzupassen und daran zu wachsen. Wie weit kann das gehen?
So how far can it go?
It's a constant tug of war, and I think advertisers see this with young people.
Es ist ein andauernder Krieg. Werbetreibende erleben das mit jungen Leuten. Jugendliche riechen Werbung einen Kilometer gegen den Wind. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde schwören, die merken es, wenn sie verscheißert werden. Deshalb haben Werbetreibende ihr Vorgehen angepasst. Jetzt versuchen sie es mit Guerilla-Marketing. Es ist eine andauernde Schlacht. Sie verhalten sich wie ein Parasit in einem Körper. Das läuft wie überall in der Natur. Die Dinge entwickeln sich und passen einander an. Es ist ein sich wiederholender Prozess, den man schwer vorhersagen kann. Es ist eine ständige Veränderung.
In Ihrem Vortrag haben Sie vorgeschlagen, dass man logisches Denken unterrichten sollte.
Ja, formale Logik. Es gibt etwas, das nennt man Sprachmathematik. Dahinter steht die Frage, wie man Wahrheit und Fälschungen voneinander unterscheidet, wie man Sätze schematisch darstellt. Ich versuche, bekannte Täuschungsarten zu identifizieren, wie etwa das Autoritätsargument. Menschliche Kommunikation auf diese Weise zu analysieren und die Emotionen herauszunehmen, ist eine großartige Möglichkeit, klarzumachen, was Menschen tatsächlich sagen. Oder zumindest das, was sie ausdrücken wollen. Es bringt zumindest etwas Klarheit ins Durcheinander, denn in der modernen Welt gibt es sehr viel unpräzise Kommunikation und das ist kein Zufall. Es ist ein Nebeneffekt der politischen Entwicklungen. Aber den Menschen das Werkzeug in die Hand zu geben, Fakten von Fiktion zu unterscheiden, ist eines der sichersten Wege, die Gesellschaft und das Leben besser zu machen.
Wie kann man das machen? In der Schule?
Ja, in der Schule. Dort, wo ich zur Schule ging, in der Public School von New Jersey, wurde mir formaler Logik unterrichtet. Wir mussten an die Tafel treten und mit diesen logischen Symbolen Sätze und Argumente auf falsch oder richtig analysieren. Das ist wirklich unglaublich. In meinem späteren Leben habe ich kaum Menschen gefunden, die damit umgehen können. Ich aber nutze das fast jeden Tag. Wenn ich ein Argument höre, wende ich automatisch an, was ich gelernt habe. Und das hilft mir sehr, durchs Leben zu kommen.
Eine letzte Frage zu Ihrem neuen Buch. Welche Dystopie beschreiben Sie?
Das Buch ist keine Dystopie, es ist keine Utopie und genau das wird die Zukunft sein. Ein Teil davon wird höllisch sein, ein anderer paradiesisch. Ich denke, das Leben wird voller Konflikte sein, voller Emotionen. Wir werden Technologien nutzen, die sich radikal unterscheiden von denen, die wir heute kennen. Ich habe darüber nachgedacht, was sich innerhalb der nächsten 30 Jahre verändern wird, vor allem mit Blick auf Themen wie synthetische Biologie, Veränderung des Erbguts oder vierte industrielle Revolution. Das sind radikale Veränderungen. Die Gesellschaft wird sich reorganisieren. Manches davon wird großartig sein, manches alarmierend. Aber das ist der Lauf der Geschichte des Menschen. Manches ist großartig, manches schrecklich.
Können Sie ein Beispiel nennen, wie wir dann leben werden?
Manufacturing and genetic editing. I think
Produktion und Veränderung des Erbguts. Ich denke, viele Menschen machen sich darüber große Sorgen. Gleichzeitig schlagen wir uns mit dem Klimawandel rum. Die Bevölkerung wächst. Mit einer Technologie wie CRISPR, mit der man das Erbgut verändern kann und mit dem man in die Photosynthese eingreift, lässt sich zweimal so viel Reis herstellen. Gleichzeitig benötigt man dafür weniger Wasser. Nutzen wir das oder lassen wir die Menschen hungern? Das sind die Fragen, die wir stellen müssen. Wenn wir die Möglichkeit haben, es zu tun, tun wir es. Und wenn wir plötzlich die Kontrolle über unsere eigene Evolution haben, wie wird das unsere Spezies verändern?
So, do we do that or do we let a bunch of people starve? These are the really hard questions we're going to have to ask. If we have the ability to do it, do we do it? And if we suddenly have control of our own evolution, in what way does that fracture us as a species?
Der Science-Fiction-Autor Daniel Suarez und sein neues Buch, das auch im Interview erwähnt wurde, das erscheint im April 2017 in den USA und heißt Change Agent. Ein ziemlich düsterer Thriller. Schon wieder so ein schwieriges Wort. Ein Thriller. Ein Kampf um die Veränderung des Erbguts.
Nicht ganz so düster, Theresa, aber immerhin traurig ist auch dieser Song von Expendable Friend, die dem Bandnamen gemäß den Umstand besingen, stell dir vor, auf keine Weihnachtsfeier eingeladen worden zu sein. You didn't invite me to your Christmas party. Da würde ich auch weinen.
You didn't invite me to your Christmas party. fight me, though you surely knew I'd hear it, 'cause the wall between our flats is paper thin. What should I think? Am I not worth an invite? Maybe there were just too many to fit me in. Maybe at the last one I did something stupid, but I don't think I did. You didn't invite me to your Christmas party, the one where you were playing drinking games. I tried not to hear it, but my TV doesn't go up loud enough to compensate. Why should I care if your friends had a great time while I sat being lonely in my one bedroom flat, watching repeats of Dad's Army and E.T. in a tear-soaked Santa hat? 'Cause you didn't invite me.
Breitband. Podcast-Kritik.
In unserer Reihe Podcast-Kritik gibt es heute eine Premiere. Es geht nämlich zum ersten Mal um Fiktion. Unsere Kollegin Maike stellt uns einen sechsteiligen Psychothriller vor, der in der nahen Zukunft angelegt ist.
Genau, Maike Love ist das, entschuldige, ich hatte vergessen, den Namen richtig auszuschreiben. Produziert wird dieser Podcast vom Gimlet Media. Das ist ein Podcast-Unternehmen, das eigentlich für seine journalistischen Shows bekannt ist. Und nun hat man eben dort was Neues probiert. Herausgekommen ist eine nichtlineare Erzählung über ein Reintegrationsprojekt für Soldaten. Und der Titel der Serie lautet Homecoming Initiative.
Ex-Machina-Darsteller Oscar Isaac spricht eine Titelrolle, die mehrfach Oscar-nominierte Kathleen Keener auch, ebenso wie der ehemalige Friends-Schauspieler David Schwimmer. Und wir sprechen hier nicht über einen neuen Cartoon-Film, in dem animierte Tierchen von Hollywood-Stars vertont werden, sondern von einem fiktionalen Podcast. Homecoming heißt der sechsteilige Psychothriller, der in der nahen Zukunft spielt. Eine Produktion des Podcast-Unternehmens Gimlet Media, das eigentlich journalistische Shows produziert. Nun aber probiert man dort etwas Neues, eine nicht-lineare Erzählung über ein Reintegrationsprojekt für Soldaten, das den Titel der Serie trägt, Homecoming Initiative.
Today is April 10th, 2017, 9:03 a.m. speaking with Homecoming client Walter Cruz. This is week one, session one. I'm Heidi Bergman, EID 10178.
Heidi Bergman arbeitet dort mit traumatisierten Soldaten. Die Serie startet mit ihrem ersten Therapiegespräch mit dem Neuankömmling Walter Cruz. Kurz später folgt ein Sprung in der Erzählung. 5 Jahre in die Zukunft. Heidi arbeitet als Kellnerin in ihrer Heimatstadt und reagiert verschreckt, als ein fremder Mann ihr Fragen zu ihrer früheren Arbeit bei der Homecoming Initiative stellt.
Why are you here? What's going on?
As I said, Miss Bergman, I am asking you about your work at the Homecoming Initiative, but I have to say, you seem to be refusing.
I'm not refusing anything. I just don't remember.
Dass es so wirke, als weigere sie sich, Auskunft zu geben, sagt der Fremde. Fragt, ob sie sich an einen Walter Cruz erinnern könne.
Not that I can recall.
Nicht, dass ich wüsste, antwortet sie. Schon ahnt man, dass etwas in diesem Homecoming-Projekt schlimm schiefgegangen sein muss. Immer wieder nährt die Serie Zweifel. Verfolgt die Initiative wirklich nur das Ziel, Soldaten bei der Verarbeitung traumatischer Erlebnisse zu helfen, oder steckt mehr dahinter? Und wenn ja, was? Zweifel an der Redlichkeit des Projekts nähern auch Heidis Telefonate mit ihrem Chef Colin. Der ist ständig unterwegs und lässt sich in jeder möglichen und unmöglichen Situation von seiner Mitarbeiterin briefen, so wie hier im Transitbereich des Flughafens Detroit.
We've got everyone in their rooms, everyone documented.
Okay. Right. Where the hell is... Wait a minute.
Colin?
I'm in transit here. I'm switching at the airport in Detroit. They did a nice job, actually.
Hey, how did the presentation go?
Heidi versucht, ihrem Chef zu berichten, wie sich das Projekt entwickelt, doch der hört kaum zu, weil er abgelenkt ist vom Flughafendesign und dem Rucksack eines kleinen Mädchens, über den er stolpert. Von diesen Telefonszenen gibt es wirklich, wirklich viele in der Serie. Soundgepansche, zusätzlich verklebt durch penetrante Hintergrundgeräusche wie Flughafenansagen oder Taxisounds. Das ist kein Bug, sondern ein Feature von Homecoming, erzählt Eli Horowitz, Autor der Serie.
We actually did these scenes through cell phones. So using that both for authenticity, but also to add sort of a dynamic to the conversation.
Man habe diese Szenen über Mobiltelefone aufgenommen, um Authentizität zu erzeugen, aber auch die Dynamik der Unterhaltung zu steigern. Der so entstandene Soundbrei macht das Zuhören auf Dauer allerdings ziemlich anstrengend, besonders wenn man unterwegs hört. Hinzu kommt, wenn man schon für das Nischenmedium Podcast eine Hollywood-Besetzung zusammencastet, warum lässt man die dann minutenlang über verzerrte Mobilfunkmitschnitte hin und her nuscheln? Weiterer Kritikpunkt? Die Geschichte ist so verschachtelt, dass in den knapp 20-minütigen Folgen kaum Zeit für Charakterzeichnung bleibt. Und man mit keiner der Figuren mitfiebert, weswegen man sagen muss, Homecoming ist kein großer Wurf. Leider. Leider, weil man Gimlet Media, dem Podcast-Label dahinter, mehr zugetraut hätte. 2014 gegründet, stampft das kleine New Yorker Unternehmen einen Podcast nach dem anderen aus dem Boden. Inzwischen sogar gebündelt in Seasons, ähnlich wie man es von TV-Serien kennt. Neben Homecoming starteten im Herbst zwei weitere neue Shows. Der Druck auf sie ist groß, muss Gimlet Media doch auch finanziell überleben.
Maike Love hat den Podcast Homecoming Initiative vorgestellt. Fiktiv wird es hier bei Breitband auch in der kommenden Woche. Off the Record, die Mauer des Schweigens, heißt das Hörspiel von Christiane Mudra, das hier zu hören sein wird. Es geht um die Verwicklung von NSU, Verfassungsschutz und Medien.
Ganz genau, und darum wünschen wir an dieser Stelle schon eine schöne weitere Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest. Regulär, mit einer regulären Sendung geht's hier mit Breitband im kommenden Jahr weiter. Nach uns, wolltest du es?
Kommen noch die Nachrichten. Nein. Und dann kommt auch das Theatermagazin Rang 1.
Genau.
Und da geht es quasi auch nochmal um Geheimdienste. Und zwar die Welt der Geheimdienste, um genau zu sein, vom Rimini-Protokoll.
Genau, und bis dahin gibt es noch ein bisschen Musik. Wir sagen Tschüss, Theresa Sickert und
Vera Linz.
Ganz genau. Und ja, vielleicht sind es ja jene Uneingeladenen, die sich bei Greg Atkinson als Verlierer am Weihnachtsabend treffen. Losers on a Christmas Eve heißt nämlich das kommende Stück. Und das wäre dann trotz der etwas problematischen Kennzeichnung vielleicht noch irgendwie tröstlich.
Machen Sie es gut.
Tschüss.
All the way back home, and she.
made a perfect angel in the virgin store.